Ja, jetzt zu unserem Predigttext aus dem Buch Hiob. Und dort besonders ein Punkt, der mich eben auch immer wieder auch bewegt hat, ist der, wie gehe ich persönlich als Christ um mit Menschen, die in einer besonderen Notlage sich befinden, die leiden, die nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Wie gehe ich mit diesen Menschen um? Also Seelsorge an Leuten, die in tiefer Not sind. Das habe ich immer wieder erlebt und das kommt manchmal sehr plötzlich auf uns zu. Vor vielleicht einer Woche bekamen wir die Nachricht bei der Mission für Südosteuropa. Der Vorsitzende der Mission für Südosteuropa, Werner Forschner, hat Blasenkrebs. Plötzlich. Naja, er hatte schon mal eine Operation da gehabt und das war ja alles gut verlaufen. Und dann hatten sie eben die Sachen weiter geprüft und dann kam eben raus, er hat Blasenkrebs. Und nun, das ist jetzt in heutiger Zeit ja nicht das Ende. Aber es erschreckt einen schon. Ja? Wie geht das weiter? Kinder sind auch aus dem Haus, er ist noch 2 Jahre älter als ich, seine Frau und so, er ist mit ihr zusammen und sie ist auch, glaube ich, nicht gesundheitlich so auf der Höhe. Wie geht das alles so? Wir kennen uns mittlerweile 25 Jahre, auch im Vorstand der Mission und haben vieles erlebt miteinander, Höhen und Tiefen in der Mission. Und jetzt plötzlich so eine Nachricht. Dann plötzlich spricht mich meine Frau in dieser Woche, also in der vergangenen Woche an und sagt mir, weißt du, das ist unser Nachbar, der ist Anfang 50, der hat Darmkrebs. Direkt unser direkter Nachbar. Junger Kerl, ne? Wenn ich den immer sehe, ne, der spielt Tennis und macht dies und das und aktiv und so. Und plötzlich, ja, ist die Welt ganz anders. Nicht mehr aktiv, Krankenhaus, OP, Komplikation nach der OP und so weiter. Also da merkt man, wie schnell sich Situationen auch in unserem Leben verändern können. Wo wir heute noch so gut drauf sind und relativ selbstsicher unser Leben gestalten und plötzlich wird manches ganz, ganz anders. So auch bei Hiob. Plötzlich wurde alles ganz, ganz anders. Und zwar dramatisch. Viele von euch kennen ja das Buch Hiob, wie er, und das ist der erste Gedankenkreis heute Morgen, der Hiob selbst zwischen Glauben und Verzweiflung. Erst wird ihm sein Besitz genommen, dann seine Kinder und am Schluss eben dann auch seine eigene Gesundheit. Also an ihn persönlich geht es so richtig dran. Und dann hat er so, ja, so eine doppelte Reaktion, könnte man sagen. Er hat Aussagen, die auf der einen Seite enorm, enorm beeindruckend sind. Er sagt in Hiob 1, Vers 21, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Wow, sage ich, was für ein Glaubenswort. Wie kann man das sagen, wenn einem alles genommen wird, bis auf die Frau, die sagt, ach, sag mir doch Gott ab, bringt doch alles nichts mehr. Und stirb. Aber sonst alles genommen. Und dann sagt er so einen Satz, der Herz gegeben, der Herz genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Ich kann nur, wie man so sagt, den Hut ziehen und sagen, Hiob, ich bin beeindruckt von deinem Glauben. Später heißt es dann in Hiob 2, Vers 10, haben wir nicht Gutes empfangen? Sollten wir das Böse nicht auch hinnehmen? Ja, klar, wir haben viel Gutes empfangen. Aber wenn dann das Böse kommt, die schweren Tage, die Not kommt, dann sieht das alles ganz anders aus. Und bin ich bereit, die auch anzunehmen? Hiob sagt, ja, Ich bin bereit, die auch anzunehmen. Haben wir nicht Gutes empfangen, sollten wir das Böse nicht auch hinnehmen. So sagt er. Das ist die eine Seite. Der glaubensstarke Hiob. Aber dann stehen auch noch andere Verse im Buch Hiob, die ganz anders klingen, wo er in Hiob 3, Kapitel 3, Vers 3 eben sagt, dass er ja, seine Geburt verflucht. Sagt, warum bin ich eigentlich auf die Erde gekommen, wenn so eine Not in mein Leben einbricht? Und dann können wir zum Beispiel auch lesen, Hiob 19, die Verse 6 bis 8, dass er Gott in Frage stellt und sagt, Gott, wie du mit mir umgehst, das ist ungerecht. Ich lese die Verse ab Vers 6. Seht doch ein, dass Gott mir Unrecht tut, dass er sein Fangseil um mich zieht. Ich schreie Gewalt und niemand hört. Ich rufe um Hilfe, doch da ist kein Recht. Er hat mir den Weg verbaut. Ich kann nicht weiter. Meine Pfade hüllt er mit Finsternis ein. Gott ist ungerecht. Das habe ich doch wirklich nicht verdient. Es wird ja geschildert am Anfang des Buches Hiob, wie er rechtschaffen war, wie er gottesfürchtig war, wo wirklich ein Mann, der wirklich mit Gott lebte, das habe ich doch wirklich nicht verdient. So. Und dann die Frage, die ja immer wieder im Raum steht, die immer wieder auf uns zukommt, auch als Christen, wenn wir mit anderen Menschen im Gespräch sind, warum? Auch Hiob mehrmals, zum Beispiel in Hiob 7 ab 17, ich lese nur den Vers 20, habe ich gesündigt, fragt er. Was tat ich dir an, du Wächter der Menschen? Warum hast du mich zu deiner Zielscheibe gemacht? Warum werde ich mir selbst zur Last? Hiob, warum? Wir merken und können hieraus lernen, aus diesem Bild des Hiob, wie ein Glaube sehr doppelt verlaufen kann. Einmal bin ich Gott ganz nah und sage, Herr, gut, dass du noch da bist, dass ich bei dir bin und dass du mein Leben durchträgst. Und am nächsten Tag bin ich vielleicht ganz anders drauf, da ich sage, ich verstehe das alles nicht, ich will hier raus, ich kann nicht mehr. Das ist hier. Wir kommen zum zweiten Punkt und damit zu den drei Freunden Hiobs. Es ist gut, wenn man Freunde hat. Ich lese euch aus Hiob 2 ab Vers 11. Als aber die drei Freunde Hiobs all das Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie an jeder aus seinem Ort, Eliphas von Teman, Bildad von Schuach, und Zophar von Naama, denn sie waren eins geworden, hinzugehen, um ihn zu beklagen und zu trösten. Und als sie ihre Augen aufhoben von Ferne, erkannten sie ihn nicht und erhoben ihre Stimme und weinten. Ein jeder zerriss sein Kleid und sie warfen Staub gen Himmel auf ihr Haupt und saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte. Und redeten nichts mit ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Da machen sich also jetzt drei Freunde auf. Gut, wenn man Freunde hat in der Not. Ich habe das immer wieder mal so auch empfunden, dass Leute, die in der Not waren, mir auch schon mal sagten, ja, jetzt bin ich in der Krise, jetzt bin ich in der Not. Aber die Leute melden sich gar nicht mehr. Ruft keiner an oder nur wenige. Oder hier, der Hiob erfährt, dass die drei Freunde kommen. Sie nehmen das auf sich, obwohl sie ja auch nicht wissen, was auf sie wartet. Wie werden sie Hiob begegnen? Wie werden sie ihn vorfinden? In welcher Situation? Und übrigens, das ist oft ein Punkt, weshalb sich Menschen nicht melden bei denen, die in Not sind, weil sie nicht wissen, was sie sagen sollen. Sie sind unsicher. Wenn jetzt einer schwer krank ist, nehmen wir einfach mal an, er hat einfach eine ganz schwere Krankheit, hat Schmerzen und jetzt weiß ich das und eigentlich bin ich ja mit dem verbunden, aber jetzt soll ich ihn anrufen. Ja, das wäre ja dran. Irgendwie muss ich mich ja doch mal melden. Aber was sage ich dann? Was sage ich dann? Und wir werden ganz unsicher. Und dann lassen wir es eben, dann rufen wir nicht an, dann machen wir auch keinen Besuch und nichts, weil man weiß ja nicht, wie man damit umgehen soll. Die drei Freunde machen sich auf den Weg und was machen sie, als sie Hiob sehen? Sie weinen und sie schweigen 7 Tage. Manchmal ist es gut, wenn man nicht zu viele Worte verliert. Wenn man an einem Bett sitzt und nicht dauernd redet, 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 wenn man sagt, man muss ja was sagen, man kann nicht einfach nur da so sitzen. Dass man ruhig mal dabei sitzt, vielleicht die Hand hält, vielleicht auch mal einen bekannten Liedvers zitiert oder ein Bibelwort einfließen lässt, je nachdem, wie die Situation ist. Ist ja immer anders. Ist ja kaum dieselbe Situation, wenn ich ins Krankenhaus komme. Mal sind die Leute ganz frisch und freuen sich, dass da einer kommt. Manchmal sind sie kaum ansprechbar. Wie gehe ich damit um? Also die Freunde schweigen erst einmal. Und das ist ihr bester Part. Denn als sie anfangen zu reden, wird es kompliziert. Und das werden wir jetzt auch noch so ein wenig miteinander betrachten. Und das ist jetzt kein Fingerzeig auf die Freunde, die das ja nicht richtig hinbekommen haben, sondern das soll uns eine Lehre sein, wie wir mit Menschen umgehen, die in tiefer Not eben leben. Bei den Versuchen, die die drei Freunde haben, wie sie versuchen, ihn zu trösten, merkt man, wie schwierig es ist, wie ausgesprochen schwierig es ist, leidenden Menschen wirklich das richtige Wort zur rechten Zeit zu sagen. Und jetzt müssen wir mal ganz ehrlich sein. Und das ist mir auch immer wieder bewusst geworden, wenn ich an Krankenbetten saß oder ja, in ganz schwierige Situationen hineinkam, wo große Not war. Es geht ja nicht nur um Krankheit, es geht auch um Beziehungskrisen, wo die Leute nicht mehr wissen, wie es in der Familie weitergehen soll. Es geht um Arbeitslosigkeit vielleicht, die plötzlich eine Familie erreicht und alles auf den Kopf stellt und viele andere Dinge. Ich habe gelernt, erst einmal mir vor Augen zu halten, dass ich eigentlich keine Ahnung habe von der Not, die der andere hat. Ich bin gesund, ich habe Arbeit oder Rente, ich habe keine riesen Probleme in irgendeiner Weise, nun zumindest nicht die, die man sehen kann. Und dann komme ich zu einem, der Schmerzen hat und dem es ganz dreckig geht und die Ärzte sagt, er hat noch 6 Wochen. Ich habe keine Ahnung, wie der sie empfindet. Ich habe keine Ahnung, was ihn bewegt. Nun, ich kann mich hineinfühlen. Ich kann versuchen, das ein wenig zu erahnen, was da so abgehen wird. Aber ich muss ganz nüchtern sein, ich selber weiß nicht, was das für diesen Menschen eigentlich bedeutet und was für eine Not er durchmacht. Man muss dann auch sehr vorsichtig sein, auch mit seiner Theologie, die man dann anbringt, und das werden wir gleich noch genauer sehen. Eliphas, fangen wir mal mit dem an. Ich möchte es nur kurz hier anreißen. Er war einer, der besonders betonte eben, weißt du, Hiob, dein Problem wird sein, dass du eine besondere Sünde getan hast. Und weil du besonders gesündigt hast, trifft dich nun dieses Leid. Musst du nehmen. Strafe Gottes. Zum Beispiel Hiob 5, Abvers 6 bis 8 und Vers 17 können wir diese Dinge so anlesen. Das ist natürlich nicht besonders tröstend, wenn mir einer sagt, weißt du, bist ja selber schuld, dass du jetzt hier liegst und Schmerzen hast. Was weiß ich, was du alles getrieben hast früher und jetzt erwischt es dich eben. Das schon alleine wäre sehr herausfordernd. Abgesehen davon, dass diese Aussage pauschal überhaupt nicht stimmt. Ich erinnere an die Begebenheit aus Johannes 9, Abvers 1. Da ist ein Blindgeborener. Und die Jünger, wie es eben auch in dem Denken der Leute damals auch so verhaftet war, sie sagten, weißt du, wer hat denn jetzt gesündigt? Die Eltern oder der Blindgeborene, dass er blind geboren ist? Wieder dieser Gedanke. Der muss doch irgendwo, muss doch die Sünde sein, dass das den so trifft. Und Jesus sagt, weder seine Eltern noch er haben besonders gesündigt, sondern an ihm soll die Herrlichkeit Gottes offenbar werden. Und Jesus heilt diesen Blindgeborenen. Übrigens auch ein besonderes Zeichen der Messianität Jesu, dass er der Messias ist, die Heilung eines Blindgeborenen. Also stellen wir fest, der Eliphas meint jetzt groß, das erklären zu können, ja, da muss Gott, macht ja keine Fehler und stimmt ja auch. Von daher muss der Fehler bei dir liegen und fertig. Und Jesus sagt, seid vorsichtig. Es gibt noch andere Stellen der Bibel, die zur Vorsicht mahnen. Bitte sind wir vorsichtig in der Beurteilung der Not anderer und der Ursache dieser Not. Wir wissen es nicht oft. Und ich glaube auch nicht, dass jede Not, das ist meine persönliche Überzeugung, dass jede Not auch irgendeinen ganz besonderen Hintergrund haben muss in einer gefallenen Welt. Wir leben in einer Welt, wo Krankheit ist. Die gehört dazu, die Krankheit. Wir leben in einer Welt, wo Tod ist. Wir leben in einer Welt, wo Krieg ist, bis in die Familien hinein. Wir leben in so einer Welt und wenn es dann uns auch trifft, ist es an sich ja keine Überraschung. Ich glaube, wir sollten nicht immer so fragen, warum bin ich, warum ich? Natürlich fragen wir das sehr schnell. Aber vielleicht ist es eben nur ein Ausdruck, oder bin ich mit meiner Situation nur ein Ausdruck einer gefallenen Welt, wo eben auch die Krankheit dazugehört, auch Beziehungskrisen dazugehören. Die Sünde ist in dieser Welt und die Folgen davon. Dann der Bildert. Bildert ist vielleicht ein bisschen vornehmer oder so. Man spricht davon, ich habe das irgendwo gelesen, er spricht mit einem gewissen philosophischen Glanz. Das habe ich ja gerne, ne, so ein bisschen groß. Gott wird schon seine Gründe für die Zulassung des Leids haben, so die Tendenz bei ihm. Gott wird schon einen Grund haben, dass er das so zulässt bei dir. Ja gut, aber was hilft ihm das, dem Kranken oder dem, der in der Not steckt? Gott wird schon einen Grund haben. Ja, das hilft mir auch nicht weiter. Oder dann Zophar, der ermutigt Hiob damit, dass er ihm sagt, dass alles noch viel schlimmer sein könnte. Hiob 11, Verse 5 bis 6 können wir da so ein bisschen nachlesen. Gut, das mag ja sein, obwohl das mit Hiob war schon eine ganz starke Nummer. Aber es hilft nicht, wenn ich zu einem Kranken gehe und sage, du, also du hast zwar ganz schwere Krankheit, aber es könnte ja noch schlimmer sein. Dann sagt er, meine Zeit. Merkt ihr? Sie haben 7 Tage geschwiegen, das war gut. Vielleicht sollten wir manchmal mehr schweigen gegenüber Kranken und in Not befindlichen Leuten, als direkt loszureden. Als sie anfingen zu reden, diese 3 Freunde, wurde es kompliziert. Interessant ist, dass wir in Hiob 42 ab 7 noch nachlesen können, dass Gott Hiob am Schluss auffordert, für diese 3 Freunde zu beten, weil sie Unrecht geredet haben. Also damit ist auch gewissermaßen eine Beurteilung Gottes über ihr Reden deutlich geworden. Wir kommen jetzt zu einer 4. Person, zu einem 4. Freund, zu einer 4. Gestalt, Eliu. Und Eliu ist ein Mann, der sehr selbstsicher auftritt. Und der wird uns jetzt ein wenig begleiten, besonders eben auch in Hiob 36, wo ich einige Aspekte rausgreife. Eliu war ein Mann, der ja, große Worte auch spuckt, wenn man so will. Vers 4, das ist gewiss, meine Worte trügen nicht. Vor dir steht ein Mann mit Wissen erfüllt. Super, das hätten wir auch mal öfters gerne. Ne? So. Klingt für uns ein bisschen überheblich. Vielleicht war das aber damals im Orient so, dass man so auch Dinge einleitete, ich weiß es nicht genau. Also klingt ein bisschen dolle, aber er sagte eben auch Dinge, und so komme ich zu diesem 3. Punkt, Eliu, Seelsorger auf des Messers Schneide. Wir merken, dass auch das, was er sagt, nicht so einfach verdaulich ist für einen, der in der Not ist. Aber wir gucken uns das mal genauer an. Der erste Gedanke ist, Gott ist gerecht und schafft Recht. Er ist gerecht, Gott, und er schafft auch Recht. Vers 3, ich will mein Wissen von weit her holen und zeigen, dass mein Schöpfer gerecht ist. Gott ist gerecht. Das ist eine Aussage, die die ganze Bibel ja uns vor Augen stellt. Gott ist ein gerechter Gott. Und dann noch ein zweites, Gott schafft Recht, Vers 6. Den Gottlosen lässt er nicht leben, doch dem Elenden schafft er das Recht. Das ist auch ein Ausspruch, der uns Mut machen kann. In einer Welt, die nicht gerecht ist oder die vielfach nicht gerecht ist. Es gibt in dieser Welt keine vollkommene Gerechtigkeit. Aber Gott wird einmal gerecht richten. Das ist ein positiver Ausblick. Also wir haben hier 2 Aspekte. Einmal Gott ist gerecht und zum anderen, er wird auch gerecht richten. Wie kann man so etwas sagen? Gott ist gerecht. Können da nicht Zweifel kommen? Wenn da so Dinge in auch das persönliche Leben hineinkommen, Zweifel, ob Gott wirklich gerecht ist. Es gibt Christen, die scheitern an dieser Frage. Ihr Glaube scheitert an dieser Frage, weil sie beantworten in der Weise, dass sie sagen, nein, Gott ist nicht gerecht. Ach, haben wir das nicht gerade von Hiob gehört? Gott ist ungerecht, hat er auch gesagt. Warum können wir ausgehen, dass Gott gerecht ist und nicht ein willkürlicher Gott ist? Wir haben hier ein Wort aus der Selbstvorstellung Gottes aus 2. Mose 34 ab Vers 6. Dort sagt Gott, wie er ist. Dann zog er Gott vor seinen vor den Augen Moses vorbei und rief, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte und Treue, der Gnade über 1000 Generationen hin erweist, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt. Vielleicht so weit. Gott, so wird er uns neben der Aussage, dass er ein gerechter Gott ist, wird er uns auch als gnädiger Gott vor Augen gestellt. Also wir haben es nicht mit einem Gott zu tun, der willkürlich handelt, der heute sagt, naja, mit dem Dieter, dem gebe ich heute mal einen drüber. Mir ist so danach. Oder ich will das einfach mal so. Nein, Gott ist kein willkürlicher Gott. Gott ist ein gnädiger Gott. Gut, da könnte man dann jetzt auch wieder sagen, wie mit dem gerechten Gott, da habe ich vielleicht so in meiner Situation momentan ein bisschen so meine Probleme mit. Ist er gnädig, wenn es mir schlecht geht? Und ich habe es immer wieder auch hier schon gesagt, dass wir wirklich nicht alle Fragen beantworten können. Alle Fragen beantworten können, die uns bewegen. Warum ist das in meiner Familie so? Warum passiert das in meinem Leben? Warum passiert das in der Welt? Wir haben auch als Christen nicht auf alle Fragen eine Antwort. Und doch bin ich überzeugt, dass Gott ein gerechter Gott ist und ein gnädiger Gott ist. Dass er gnädig ist, können wir an diesem einen Punkt deutlich erkennen, dass Jesus Christus für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Gott gibt seinen Sohn frei, aus der Herrlichkeit frei. Und Jesus stirbt für meine Schuld dann am Kreuz, der Sohn Gottes, weil er Gnade walten möchte über meinem Leben, weil ich eine Chance haben soll. Ich verstehe nicht immer die Gerechtigkeit Gottes und den gnädigen Gott. Ich verstehe ihn auch nicht immer. Aber er ist gerecht und er ist gnädig und das erkenne ich eindeutig am Kreuz von Golgatha. Wenn wir in das Buch Hiob hineinschauen, werden wir merken, dass ab Kapitel 38 Gott dem Hiob eben auch ganz besonders begegnet und ihm schlicht und ergreifend sagt, wo warst du eigentlich, als ich die Erde gründete? Mit anderen Worten, er macht deutlich, Hiob, werd nüchtern. Du bist Mensch und ich bin Gott. Ich bin Gott, sagt Gott. Und er macht Hiob deutlich, Hiob kann Gott nicht einfach auf seine geschöpfliche Ebene ziehen und mit ihm über Gerechtigkeit diskutieren. Jetzt komm mal her, hier, wie ich jetzt sagen könnte, Frank, komm mal her, jetzt kämpfen wir mal so mit Worten, ne? Anders traue ich mich nicht. Mit Worten über die Gerechtigkeit Gottes. Ja, geht das hin und her. Du hast Argumente, ich habe Argumente. Ne? Und am Schluss hat vielleicht einer gewonnen. Mit Gott geht das nicht. Er ist Mensch, Frank und ich auch. Okay, können wir machen. Aber mit Gott können wir das nicht machen. Gott ist Gott. An der Souveränität Gottes gleitet jeder Ruf nach Mitbestimmung und jede Kritik ab. Gott gibt das Leben, wie es ja Hiob auch gesagt hat. Und Gott nimmt das Leben, so wie es Hiob ja auch gesagt hat. Gott setzt das Recht. Gott ist gerecht, weil er souverän ist und nicht willkürlich. Da kommen wir nicht hin. Da kommen wir nicht mithalten. Gott ist immer gerecht, auch wenn ich es in meinem Leben vielleicht im Moment nicht so vorkommt. Und hier ist es dann eben wichtig, dass eine Gemeinde da ist, die mich auffängt in meinen Zweifeln, meinen Fragen, wo ich das im Moment nicht greifen kann, dass es ein gnädiger Gott ist und dass es ein gerechter Gott ist. Weil es einfach zu weh tut, die Schmerzen zu groß sind, weil die innere Not einfach zu groß ist, die mich niederdrückt. Dass da andere sind, die für mich beten und die einfach mal vorbeikommen vielleicht, ohne viel zu reden, einfach da sind. Das Erste, was hier Elio dem Hiob deutlich machen möchte, ist, und ich sage nochmal bewusst die Überschrift, Seelsorge auf das Messer schneide. Gott ist gerecht. Und Gott schafft Recht. Noch ein Punkt, den hier besonders eben Elio noch anspricht. Gott züchtigt zur Rettung. Dieses Wort züchtigen, also Vers 10, dann öffnet er ihr Ohr zur Zucht, heißt es dort, Vers 10. In meiner Übersetzung, ich habe die neue evangelistische Übersetzung gewählt, kann man es vielleicht ein bisschen besser verstehen. Dann öffnet er Gott ihr Ohr zur Zucht, zur Erziehung. Dieses Wort Zucht kann man auch mit Erziehung übersetzen. Zucht klingt vielleicht ein bisschen härter oder so, aber es geht nicht darum, dass da einer nur schlägt oder irgendwas Schlimmes passiert, sondern es geht um Erziehung. Das ist schon mal ein wesentlicher Aspekt. Diesen Gedanken finden wir auch im Neuen Testament. Da heißt es in Hebräer 12, ab Vers 6, da sagt es der Schreiber des Hebräerbriefes, dann ist es so, wen der Herr liebt, den erzieht er oder den züchtigt er streng. Und wen er als Sohn annimmt, den gibt er auch Schläge. Was ihr ertragen müsst, dient also eurer Erziehung. Gott behandelt euch so wie ein Vater seine Söhne, oder habt ihr je von einem Sohn gehört, der nie bestraft wurde? Wenn Gott euch nicht mit strenger Hand erziehen würde, wie er das bei allen macht, dann hätte er euch nicht als Kinder anerkannt. Soweit der Hebräerbrief. Das heißt mit anderen Worten, Gott erzieht uns zum Positiven, zur Rettung, auch durch schwere Wege. Das ist natürlich wieder eine Herausforderung, das in der Seelsorge zu vermitteln. Ein Beispiel, habe ich auch schon hier gebracht mal, ja, gerade dieses Wort, wenn der Herr lieb hat, den züchtigt er, ein wunderbares Wort aus der Bibel, aber Vorsicht. Ich weiß nicht, ob diese Geschichte passiert ist oder irgendjemand sie sich ausgedacht hat. Folgende Situation. Ein Schwerkranker im Krankenhaus mit Schmerzen. Zum Glück hat er ja Brüder und Schwestern. Und so besuchte ihn ein Bruder dort im Krankenhaus. Und er sagte, ich muss ja eigentlich jetzt mal was Bibelvers sagen. Also, sagte er, weißt du, ach ja, es ist schwer mit dir und was du so hast, aber wen der Herr liebt, den züchtigt er. Da liegt der Schwerkranke, Schmerzen und auf der anderen Seite eben ein Wort Gottes. Das ist ja richtig, was da steht. Aber kann er das fassen jetzt? Dass das Liebe Gottes ist, die Schmerzen, die er erträgt. Und darauf soll dann der Kranke gesagt haben, ich wünsche dir, dass sich Gott einmal so liebt wie mich. Merkt ihr? Da ist was schiefgelaufen. Da müssen wir aufpassen. So richtig wie Gottes Wort ist, auch dieses Wort, das ja sehr bekannt ist. Ja, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ein wunderbares Wort. Vor allem, wenn ich es mit Abstand bedenken kann und sagen kann, ja, Herr, alles muss an dir vorbei. Es dient mir alles zum Guten. Aber wenn ich in der schweren Krise stecke, wo ich damit Probleme habe, überhaupt die Gerechtigkeit und die Gnade Gottes zu greifen, dann kann so ein Wort eher belasten. Wir fragen noch abschließend, oh, ich schaue auf die Uhr und ich sehe die sogar. Ja, ich kann manchmal nicht so gut in der Ferne gucken. Wir haben schon ein bisschen, darf ich noch weitermachen? Ja, gut. In Ordnung. Gut. Wie erzieht Gott? Drei Punkte, die uns hier, möchte ich auch ganz kurz anreißen, hier nach unserem Text, Vers 9. Also wie erzieht Gott? Gott führt zur Selbsterkenntnis. Vers 9, dann zeigt er ihnen ihr Tun, ihr Vergehen und ihren Stolz. Gott zeigt mir, indem er mich erzieht, wie es mit mir wirklich aussieht. Selbsterkenntnis. Wer bin ich eigentlich? Mache ich mir vielleicht als Christ vieles vor? Ist vielleicht gar nicht so viel Substanz in meinem Glauben da, wie ich immer so vorgebe oder so? Das wird deutlich in schweren Situationen. Was ist eigentlich mit mir los? Und ich merke plötzlich vielleicht, dass da irgendetwas in meinem Leben zu klären ist oder ich meinen Glauben vertiefen muss. Selbsterkenntnis. Ein weiterer Gedanke, wie erzieht Gott? Vers 10. Gott öffnet, dann öffnet er, Gott, ihr Ohr für Zucht, für Erziehung und befiehlt ihnen vom Bösen zu lassen. Gott öffnet das Ohr für Erziehung, dass ich das annehme, diese Erziehungsmaßnahme Gottes. Auch wenn es so schwer ist im Moment, dass ich es einfach lerne zu akzeptieren. Einfach lasse ich weg, dass ich lerne es zu akzeptieren. Das ist oft ein schwerer Weg. Er öffnet mir das Ohr. Ich verstehe langsam. Und ich darf hier in dem Zusammenhang mit Hiob vielleicht noch der Hinweis, Hiob war ja ein Mann, dem ja keine besondere Sünde vorgeworfen werden konnte und trotzdem hat er das Leid erfahren. Man kann jetzt hier sagen, in dem Zusammenhang, die Schuld des Hiob, darauf gehen ja dann auch Hiob 32 dann und ein, die Schuld Hiob war nicht eine besondere Schuld, die er getan hatte, sondern die Art und Weise, wie er mit Gott in dieser Situation umgeht und umging und wie ihm Gott die Augen öffnet, dass eben Gott Gott ist und er Mensch ist und dass er einen ganz anderen Status hat. Das war sein Problem, das war seine Schuld letztlich. Sein Gottesbild letztlich. Ich mache weiter. Gott führt dann auch in die Entscheidung. Vers 11. Wenn sie hören und sich unterwerfen, vollenden sie ihre Tage im Glück. Also, hier sagt Elio eben Hiob, akzeptiere es, entscheide dich wieder für Gott. Entscheide dich für ihn. Und dann heißt es eben, er lockt auch dich aus dem Rachen der Angst. Er lockt mich. Gott lockt mich auch in der Not wieder ganz neu hin zu ihm. Notsituationen sind immer Entscheidungssituationen. Entweder, wie es mancher dann macht, sagt, ach, ich will mit Gott gar nichts mehr zu tun haben. Ich bin so enttäuscht. Oder eben, dass ich mich locken lasse von Gott. Neu locken lasse, hin zu ihm, jetzt umso mehr zu ihm. Ich stehe in der Not. Wenn ich jetzt auch noch Gott aufgebe, dann habe ich ja gar nichts mehr, auf das ich mich gründen kann. Nichts mehr da, gar nichts mehr. Nur noch die Not, nur noch mich und die Katastrophe. Also will ich mich umso mehr Gott anvertrauen. der größer ist als mein Leben und der größer ist auch als meine Not, dem will ich mich anvertrauen und bei diesem Gott bleiben. Jesus, der Heilandsruf, wie er bekannt ist, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Hiob, ein Mann zwischen Glauben und Verzweiflung. Die drei Freunde, gut gemeint, aber schlecht gemacht. Elio, Seelsorge auf des Messers Schneide. Ja, der Herr segne euch, wenn ihr Leuten begegnet, die schwer zu leiden haben. Schenke euch die rechte Art und Weise. Und wenn ihr selber in so einer Situation seid, dass ihr einfach momentan schwer durch müsst, dann wünsche ich euch, dass ihr euch entscheidet für Gott. Nur er ist größer als deine Not. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du immer größer bist als unsere Not. Und schenk uns Sensibilität, wenn wir mit Menschen reden, die in großem Leid sich befinden. Herr, auch hier in dieser Gemeinde. Herr, wir danken dir. Wir loben und preisen dich, Herr, dass du größer bist als unsere Not. Amen.